Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Tief in den Wäldern der Appalachen geht die Sage um, dass eine schlechte Tat nie ungesühnt bleibt. Die Sage erzählt von einem Wesen, das aus dem Nichts kommt. Erschaffen aus dem Blut der Unschuldigen, um die Schuldigen zu jagen. Sie nennen es den Kürbiskopf. Es tötet, um Rache zu nehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 171 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und ich habe mitnichten heute den Daniel an meiner Seite. Ich habe den Oliver Nöding in mein virtuelles Studio eingeladen. Hallo Olli.
Hallo, grüß dich Patrick.
Schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Ja, live aus Krefeld.
Very special guest. Ja, ein Vergnügen, auf das ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Du bist ein echter Wunschgast und ich bin sehr glücklich darüber heute Abend.
Das ehrt mich.
Auf diesem Wege über Danke. Skype. Quer durch die Bundesrepublik einmal von West nach Ost mit dir zusammengekommen zu sein.
Genau, ja.
Ja, Krefeld trifft Berlin und Pumpkinhead, das Halloween-Monster von Stan Winston aus dem Jahr 1988, trifft auf Bad Dreams, Vision der Dunkelheit, ebenfalls aus dem Jahr 1988. Das sind nämlich die beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen. Und es sind zwei Wunschfilme unseres Gastes und dazu darf er sich dann auch noch gleich äußern, warum.
Ich bin schuld, ja.
Ja, Olli sich dann für diese beiden Filme entschieden hat. Ich bin auf das Gespräch sehr gespannt, aber zuerst möchte ich natürlich auch ein bisschen mehr über Oliver erfahren. Ich bin ja Fan, nicht der ersten Stunde, aber schon sehr, sehr langer Zeit. Nicht zuletzt dessen, was du so in deinem Blog machst, was du früher bei der Splitting Image gemacht hast, was du bei Hard Sensations schriebst, einst und immer noch, Fragezeichen.
Mhm. Immer wieder. Immer wieder, nicht so oft, aber ich gehöre noch dazu, ja.
Wie würdest du das bezeichnen, was du machst? Bist du Filmjournalist, Filmblogger, Filmautor, Filmschreiber, Fan?
Wahrscheinlich, also ich selber bezeichne mich wahrscheinlich tatsächlich meistens als Filmschreiber, einfach weil, ich verschiedene Sachen mache und die aber alle mit Film und alle mit Schreiben zu tun haben. Insofern ist das wahrscheinlich der Begriff, der alles ganz gut fasst. Blogger ist immer so ein szeniges Ding. Ich führe zwar einen Blog und bin insofern natürlich auch Blogger, aber viele Sachen, die der Blogger oder das, was man sich vielleicht allgemein unter dem Begriff vorstellt, so macht, mache ich halt nicht. Also ich verdiene damit kein Geld und das Ding ist ja, mein Blog ist ja eigentlich aus meinem Filmtagebuch entstanden, das ich damals bei Filmforen geführt habe. Und ich habe das dann irgendwann einfach nur ausgelagert. Und insofern war das ja im Grunde genommen eher ein, also mein Blog ist ja eher, auch wenn es mal Diskussionen gibt, Einbahnstraßenkommunikation. Und das ist wahrscheinlich nicht so sehr das, was ein Blogger mit seinem Blog üblicherweise erreicht. Ich schreibe persönliche Texte in meinem Blog. Ich schreibe aber auch so semi- oder quasi wissenschaftliche Texte für Buchpublikationen oder ganz, sagen wir mal, klassische Filmrezensionen für Critic oder früher für FLM oder auch für die Splitting Image. Also ich mache ganz verschiedene Sachen. Und was sie alle eint, ist, dass ich über Film schreibe. Also insofern Filmschreiber passt, glaube ich, ganz gut.
Ja. Du hast schon recht. Ich meine, Blog oder Blogger ist mittlerweile vielleicht auch schon seit sehr langer Zeit oft sehr, sehr despektierlichen Kontext gebrauchter Begriff. Allerdings ist ja auch Blog wahrscheinlich so die einzige Art des Publikationsformats, was das überhaupt fassen kann, was du da veröffentlichst. Dann, man muss mal dazu sagen, für alle, die jetzt vielleicht Olivers Werk noch nicht kennen, Oliver schreibt wirklich über jeden Film, den er sieht. Und das ist jetzt nicht gerade wenig. Also du bist ja, Fan wäre zu wenig gesagt, ein Film-Kino-Obsessiver und guckst auch tatsächlich bevorzugt im Heimkino dann eben 3, 4 oder eben auch vielleicht manchmal, wenn du die Zeit hast, 500 Filme im Jahr.
Ja.
Und schreibst zu jedem Einzelnen etwas.
Richtig. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, aber ja, das ist. Also ich habe mit dieser Filmschreiberei angefangen. Ich habe immer schon gerne geschrieben, aber es ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen, mich also irgendwie einen Grund zu finden, mich hinzusetzen und was zu schreiben. Also ja, natürlich musste es immer der große deutsche Gesellschaftsroman werden, den ich mir da vorgenommen habe, aber den schreibt man halt nicht mal so eben. Und sich dann irgendwie hinzusetzen und einfach sich irgendwelche Geschichten aus dem Ärmel zu leiern, die man dann seinen Freunden vorliest, das ist halt irgendwie zwei- oder dreimal ganz lustig, aber dann ja, trägt das irgendwie nicht. Also ich brauchte einen Anlass, ja, um zu schreiben, ein Thema im Prinzip. Und da kam mir dann irgendwann eben die Möglichkeit, in den Blick diese Filmtagebücher bei Filmforen zu führen, über die damalige Website von Christian Kessler, der da immer seine Texte verlinkt hat, die er eben in diesem Filmtagebuch auf Filmforen geschrieben hat. Mhm. Und das war für mich ein super Anlass, weil Filme habe ich immer schon geguckt. Über Filme schreiben fand ich auch irgendwie spannend. Ich habe das auch mal eine Zeit lang in der Uni versucht. Es gibt, wer tief im Netz sucht, der findet noch Texte, die so circa 15, 16 Jahre alt sind von mir, die mir heute ein bisschen peinlich sind. Naja, da habe ich gedacht, super, ich kann da machen, was ich will. Ich kann, also die müssen nicht super ernst sein. Ich bin da nicht an einen bestimmten Stil gebunden und kann mich da so ein bisschen ausprobieren. Ja, und so kam das dazu. Ich habe da in, ich glaube, 4 Jahren knapp 1500 Texte, glaube ich, hinterlassen im Filmforum und habe dadurch Stefan Höltgen kennengelernt, der FLM damals noch gemacht hat. Und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen, hat mich bei der Splitting Image ins Spiel gebracht. Und ja, so ging das halt los und weiter. Irgendwann habe ich mich dann sozusagen vom Filmforum emanzipiert und mein eigenes Blog gemacht und bin dem treu geblieben. Das ist natürlich auch reichlich zwanghaft, irgendwie über jeden Film zu schreiben, aber es hält mich irgendwie am Leben und macht mir immer noch Spaß.
Wenn du das in relativen Zahlen, vielleicht in Prozentwerten benennen müsstest, inwieweit das noch wirklich die reine Lust ist am Schreiben und dem aus dem Wunsch geboren, eben deine Gefühlslage über einen Film Ausdruck zu verleihen und zu welchem Teil es einfach mittlerweile auch so eine Art Pflicht geworden ist, weil es deine Leserschaft vielleicht von dir erwartet, die gefühlte Leserschaft, die echte Leserschaft. Kannst du das irgendwie benennen? Gibt es öfter Punkte, wo du sagst, eigentlich will ich darüber jetzt gar nichts sagen und ich habe mich darüber bereits geäußert und ich muss es tun, weil meine Leser erwarten es von mir.
Ja, gibt's schon, aber
eigentlich... Stößt du das öfter an deine Grenzen?
Nee, es geht eigentlich. Also ich muss sagen, es gibt natürlich immer mal wieder Filme, wo ich mich dann so ein bisschen quäle oder auch Tage, an denen ich nicht so Bock habe. Hart ist es natürlich immer, wenn ich an so einem Wochenende wie zum Hofbauer-Kongress irgendwie 20 Filme sehe, die ich dann in ein paar Tagen abarbeiten muss. Das ist manchmal klar dann schon eine ziemliche Arbeit, aber mir macht das immer noch Spaß. Also, dass ich mich wirklich quälen muss, gibt's nicht. Und wenn, habe ich ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache hier was Kurzes über den Film, weil mir auch partout nichts einfällt. Das gibt's ja auch oft genug. Also ich glaube, das merkt man auch, wenn das so Filme sind, die mir nicht so besonders viel gegeben haben, dann sind halt meistens auch die Texte entsprechend, glaube ich. Ja, das ist, aber damit, dass ich über jeden Film schreibe, habe ich mich ja auch so ein bisschen davon freigemacht, dass jeder Text irgendwie ein Volltreffer sein muss. Also, weil das geht ja gar nicht, ne? Ist ja klar.
Jetzt, hast du eben schon gesagt, wenn man dann eben so entsprechende Neigungen hat, gibt es durchaus die Möglichkeit, durch Hardcore-Recherchen 15, 20 Jahre alte Texte von dir zu finden. Anschließend daran gibt es auch so Sachen, auf die du jetzt mit Reue zurückblickst oder bist du vielleicht auch schon mal der Versuchung erlegen, sowas wie Selbstzensur durchzuführen, zu sagen, ich gehe jetzt nochmal an die alten Dinger ran, die da irgendwo online stehen und lösche die oder schreib die um, weil ich fand einst einen Film vielleicht dämlich, den ich heute für absolut großartig befinde und ich war einfach damals zu verblendet oder zu dumm oder zu naiv. Gab es sowas oder denkst du einmal raus und dann steht es eben so und da muss ich mit leben?
Also es gibt definitiv Texte, die mir ein bisschen unangenehm sind. Aber löschen würde ich meine alten Sachen nicht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich Filme, die ich beim ersten Mal total furchtbar fand und mit Bausch und Bogen verrissen habe, dann beim zweiten Mal dann doch irgendwie erkennen musste, war ich irgendwie nicht ganz im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und dann breche ich mir aber auch keinen Zacken aus der Krone, das dann auch entsprechende neuen Text zu schreiben und auch auf die alten Sünden hinzuweisen, weil dafür ist es halt ein Tagebuch, ne? Also gehört für mich mit dazu, ja? Auch diese Entwicklung, Filme unter Umständen beim zweiten Mal ganz anders zu sehen als beim ersten Mal und das finde ich eher eigentlich mit das Interessante an diesem Filmtagebuch oder an diesem Blog. Ja. Die Möglichkeit dazu zu haben. Ja, das würde ja ein Filmjournalist eher nicht machen, glaube ich.
Kannst du innerhalb deiner persönlichen Biografie verorten, wo diese obsessive Filmleidenschaft ihren Anfang nahm und infolgedessen auch der Wunsch, dieser Ausdruck zu verleihen in geschriebener Form? Gibt es da einen prägenden Moment oder einen Lebensabschnitt, der hierfür verantwortlich ist?
Ich fürchte, nein. meine Filmleidenschaft, damit nahm es natürlich in meiner Kindheit ihren Anfang. Also da gab es so ein paar Erweckungserlebnisse wahrscheinlich. Vier Fäuste für ein Halleluja im Kino bei der Wiederaufführung, ich schätze 82 oder 83. Dann das erste Mal Der weiße Hai im Fernsehen. Da war ich 8 Jahre alt und habe mich danach im Sauerland nicht in den Badesee getraut. Weiß ich noch. Also das waren sicherlich so prägende Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, irgendwie, dass Film mich, oder ja, was heißt, ich habe gemerkt, dass Film mich anspricht. Ja, also das war einfach, also ich bin gerne ins Kino gegangen, habe mir gerne Filme angeschaut. Das war irgendwie eine Ausdrucksform, die mir gefallen hat. Und so kam es einfach natürlich dazu, dass ich viele Filme gesehen habe und irgendwann angefangen habe, über Filme zu lesen. Und wahrscheinlich war das der Ausgangspunkt. Ne? Filme gucken, das tun viele Menschen, aber sich dann darüber hinaus damit beschäftigen, ist dann vielleicht schon eher spezieller. Ich glaube, das erste Filmbuch, das ich besessen habe, war das berüchtigte Horrorfilm-Lexikon aus dem Bastei-Lübbe-Verlag von Hahn und Jansen, die ja jeden Klassiker, in dem ein Tropfen Blut fließt, in Bausch und Bogen verreißen. Das Buch hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich lese da auch heute immer noch gerne drin. Dann später oder ungefähr zur selben Zeit war es das Buch aus der Heine Filmbibliothek über die James-Bond-Filme, das ich gelesen habe. Mich hat dann damals natürlich dieser enzyklopädische Charakter irgendwie fasziniert. Also dieses so viele Filme auf kleinem Raum in diesen Lexika versammelt zu sehen. Und ich wollte halt auch dann möglichst viele davon sehen, habe Listen geführt. Und das war wahrscheinlich der Ausgangspunkt. Aber bis zum Schreiben gingen da noch einige Jahre oder Jahrzehnte hin. Dann war es, wie gesagt, dieser Zufall eigentlich, ja, dass ich wollte gerne schreiben und wusste nicht, worüber. Und bekam dann mit, dass man diese Filmtagebücher führen kann. Mhm. Und von da an hat sich das verselbstständigt. Vorher war ich einfach nur ein obsessiver Filmgucker und Videosammler.
Wenn man deinen Blog so liest, dann ist es zeitweise relativ eindeutig, dass du dich eben einem gewissen Thema, einem Genre, Subgenre oder einem Regisseur oder einer Filmreihe widmest, wie zuletzt bei Geschehen mit John Ford zum Beispiel. Letztes Jahr hattest du eine große Bond-Retrospektive Anfang des Jahres, Anfang 2015. Mhm. Da ist dann noch irgendwie auch, glaube ich, für jeden Außenstehenden relativ klar, okay, jetzt hat sich der Olli da gerade was festgebissen und das zieht er jetzt bis zum Ende durch. Vielleicht auch mal mit Pausen, wie jetzt bei John Ford, weil ist eben auch relativ schwierig, das ganze Oeuvre von John Ford in einem Rutsch zu gucken. Ja. Abgesehen davon, von diesen festen Filmreihen über mehrere Tage, Wochen, gibt es sowas wie einen Plan hinter dem ganzen Chaos, sowas wie ein strukturiertes Vorgehen, sowas wie eine, ja, so ein Masterplan, von dem wir vielleicht nichts mitbekommen? Oder ist es wirklich rein dem Zufall geschuldet, dass sowas wie, weiß nicht, Magic Mike XXL auf die Liebenden von Pornhub folgen kann? Theoretisch.
Ja, ich glaube, das Chaos ist ja so ein bisschen Prinzip. Also erstmal ja, vieles davon ist wahrscheinlich also ein Masterplan, dass ich jetzt denke, ach, ich gucke jetzt die beiden Filme, die überhaupt nicht zusammenpassen, hintereinander eher nicht. Ich habe dann tatsächlich einfach Lust auf die Filme gehabt. Ne? Und das ist das, was mich in erster Linie treibt. Ich denke da natürlich dabei auch immer so ein bisschen im Hinterkopf daran, was irgendwie interessant sein könnte und was mir vielleicht ein paar Leser einbringt. Wobei, da müsste ich eigentlich ganz andere Sachen schauen.
Du müsstest einen Modeblog haben, damit Geld zu verdienen.
Modeblog oder, weiß nicht, keine Ahnung, ein Blog über das Marvel Cinematic Universe oder so.
Genau so.
Ich bin schon ein Genre-Fan, ja, aber es gibt einfach unheimlich viele Sachen, die mich irgendwie interessieren. Und ich lese irgendwo was über Film und da taucht dann ein Titel auf und plötzlich habe ich total Bock darauf, Film Noir zu schauen oder so. Ja? Und da gibt es halt 1000 Pläne, was ich noch alles machen könnte. Und die werden auch immer größer. Also und damit wird es natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Also mit John Ford 80 Filme habe ich ungefähr von ihm vorliegen. Ja, das ist, macht man halt nicht mal so eben und ist auch nicht gesund, das dann so straff durchzuziehen, weil da zerstört man sich auch viel mit. Aber irgendwie, ja, na klar, der große Masterplan ist irgendwann einmal alle Filme der Welt gesehen zu haben, wahrscheinlich.
Viel Erfolg dabei.
Ja.
Eine Frage habe ich vielleicht noch abschließend, bevor wir über die beiden Filme sprechen, die uns heute Abend noch so ein bisschen beschäftigen werden. Du hast ja gerade gesagt, du bist Genrefilm-Fan und welche Genres das sind, das dürfte ja den Lesern deines Blogs irgendwie relativ schnell klar werden. Du hast auch schon Vorlieben, das zeichnet sich eben auch ab in der Auswahl der beiden Filme heute Abend und du hast eben gewisse Vorlieben und schreibst eben gleichzeitig sehr viel. Du kannst also eigentlich mit Fug und Recht und ich finde auch durchaus also eben auch berechtigt behaupten, eigentlich habe ich doch allen schon klar gemacht, warum ich X besser finde als Y und warum ich Filmemacher so und so anspreche, beziehungsweise Filmreihe, eine Slasher-Filmreihe eben mehr anspricht als wahrscheinlich auch als den Großteil der Menschheit. Hast du trotzdem immer noch den Anspruch, auch kritische Stimmen zu überzeugen und quasi sowas zu leisten, wie da irgendwie so eine missionarische Arbeit? Oder sagst du bei einigen Filmen einfach, du friss oder stirb, hier hast es, ihr wisst ganz genau, ich stehe auf so ein Zeug und das müsst ihr jetzt einfach so hinnehmen. Oder denkst du wirklich noch, gehst du an jede Kritik, die du schreibst, mit dem Anspruch ran, okay, ich will hier irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe mal so eine alte Kritik von dir aus der Splatting Image ausgegraben zu Kevin FIFA 2, ein Film, der gemeinhin verrissen wurde. Gehst du an so eine Kritik ran und den du eben positiv rezensiert hast, gehst du da auch immer noch ran und sagst, ich möchte auch die Leute, die sagen, okay, ich habe Cabin Fever eigentlich für mich schon abgeschrieben, davon überzeugen, diesen Film zu sehen.
Ja, das ist natürlich der Glücksfall, ne? Und über sowas wäre gelogen, wenn
ich. Oder ist das gedachte Publikum auch schon irgendwie so in der Horror-Crowd, Genre-Fan-Crowd irgendwie anzuordnen? Es ist nur sowas wie Preaching to the Converted. Tauben nach Athen tragen.
Ja, nee, also ich weiß nicht, ob ich mir darüber so wirklich Gedanken mache. Also ich freue mich natürlich, wenn ich Leute davon überzeugen kann, einem Film noch eine Chance zu geben oder so, oder denen sogar klar zu machen, hey, das ist gar nicht so ein Käse, wie du gedacht hast, aber das ist nicht unbedingt mein Ziel. Ne? Also in erster Linie geht es mal darum, irgendwie zu begründen, warum ich jetzt einen Film irgendwie gut fand oder schlecht fand. Und klar erhebe ich dann den Anspruch, das irgendwie schlüssig verargumentieren zu können. Ne? Das Ja, und wenn das dann aufgeht und jemand sagt, hey, stimmt, habe ich so nicht gesehen, dann freut mich das. Wenn nicht, ja, dann ist das aber auch so. Also ne, letzten Endes, jetzt kommen wir zu der blöden Floskel, dass das alles Geschmackssache ist, ja, und das macht's ja auch interessant und bla bla bla, das Übliche. Ne? In Wahrheit frustet es einen natürlich total, wenn jemand einem unter eine glühende Lobeshymne schreibt, dass er den Film total kacke findet. Mich ärgert das auch immer und muss ich mich bei Facebook auch mal zügeln, wenn irgendjemand über einen Film lästert, den ich mag oder umgekehrt. Aber naja, mir geht's, also meine Texte sind meistens sehr aufrichtig. Ich verfolge da keine Strategien mit oder sowas. Ich versuche einfach, klar, ein bisschen Werbung zu machen für vernachlässigte Filme. Es gibt Filme, die brauchen keine Liebe mehr, ja. Also die bekommen schon alle Anerkennung, die sie verdient haben. Und es gibt aber viele Filme, die haben die noch nicht und die werden zu Unrecht verlacht. Und ich versuche dann immer ein bisschen Gründe dafür zu finden, warum das, was man an Film XY scheiße oder lächerlich fand, vielleicht eigentlich das Tolle daran ist. Ja? Weil wenn man sich, haben wir ja gerade schon mal im Vorgeplänkel kurz drüber geredet, das Kino, was man so im Kino oder die Filme, die man so im Kino zu sehen bekommt, werden immer gleichförmiger, die sind technisch alle super professionell und ja, sehr konsumierbar, ja. Also das konnten die Amerikaner, haben das ja schon früh perfektioniert, einfach Filme zu machen, die irgendwie gut reinlaufen, sag ich mal, ja. Und ein Film, der ein bisschen Ecken und Kanten aufweist, wird das immer direkt als Makel ausgelegt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und vielleicht ist es so ein bisschen mein Anliegen, das Auge für die Schönheit im Makelbehafteten zu öffnen oder so.
Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Leider sind wir erst am Anfang. Oder zum Glück sind wir erst am Anfang des Podcasts. Ja. Aber das, was du gerade benannt hast, ist ja auch mit der Grund, warum du auch der perfekte Gast bist für unser Format. Denn das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben. Und insofern freue ich mich auch, dass wir heute Abend über zwei Filme sprechen, von denen ich zumindest in einem Fall behaupten kann, ich glaube, der hat in Deutschland sowas wie überhaupt gar keine Lobby. Und wenn es denn sowas gibt wie die Vision der Dunkelheit, aka im englischen Original Bad Dreams Fancrowd, wenn es denn irgendwie sowas gibt, dann ist sie so klein, dass ich sie bisher nicht wahrgenommen habe. So war es dann eben auch, als ich mich jetzt irgendwie in den letzten Tagen im Vorfeld da gegenüber einigen Freunden auch darüber äußerte, dass wir uns über den Film unterhalten, den hatte weder irgendjemand gesehen, geschweige denn davon gehört, beziehungsweise umgekehrt, weder davon gehört, geschweige denn gesehen. Und ich bin froh, dass wir dafür vielleicht hier einen kleinen Graben schlagen können.
Ja.
Durch den einige Zuschauer vielleicht potenziell den Film finden werden. Also, wie bereits gesagt, wir sprechen über Bad Dreams, Vision der Dunkelheit, der Film aus dem Jahr 1988 von Andrew Fleming. Und wie es Sitte ist, da ich und mein Co-Host, der Daniel, mit dem wir das ja normalerweise machen, immer zu faul waren, Inhaltsangaben zu dem Film vorzutragen, aber trotzdem auch Hörern, die Filme vielleicht noch nicht kennen, ein Gefühl dafür zu geben, worum es da geht, lesen wir die OFDW-Inhaltsangabe vor. Und sind immer wieder darauf gespannt, was darin so drin steht. Meistens sogar korrekte Dinge. In diesem Fall steht zur Vision der Dunkelheit darin geschrieben von Concept RS aus dem Jahr 2002. Cynthia lag 13 Jahre lang im Koma, nachdem sie einen Massenselbstmord einer Sekte überlebte. Nun ist sie erwacht und ihr damaliger Sektenführer Harris will sie zurückhaben. Doch als Cynthia sich weigert, wird sie in einem schier endlosen Albtraum gerissen. Jemand den Akkusativ mit dem Dativ verwechseln. Ich habe es gerade noch so versucht, im Vorbeigehen zu korrigieren, aber es ist mir nicht ganz gelungen. Egal. Einigermaßen akkurat.
Weil er eigentlich nicht viel sagt, ja.
Vielleicht am Anfang unseres Gesprächs die offensichtliche Frage, warum? Warum Bad Dreams? Warum nicht irgendein anderer Horror-Genre-Kino-Film aus dem reichhaltigen Pool, den es da gibt? Warum hast du dich für Bad Dreams entschieden?
Also man muss ja sagen, dass der es ging ja darum, zwei Filme zu finden und mir ist der zweite Film eingefallen, Pumpkinhead, weil ich den schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, auch noch keinen Text in meinem Blog darüber geschrieben habe, wahrscheinlich früher mal im Filmtagebuch, und ich dachte, das sei eine gute Gelegenheit, den mal wieder zu gucken. Und Pumpkinhead ist damals im Jahr 1988 erschien, ich glaube, mit einer Woche Abstand von Vision der Dunkelheit. Also die liefen beide im Abstand von einer Woche in Deutschland im Kino an. Ja, so viel also zu dem geringen Bekanntheitsgrad. Die hatten beide einen deutschen Kinostart. Und die wurden beide in einer Ausgabe der Bravo vorgestellt, die ich damals als 12-Jähriger noch gelesen habe. Und so sind diese beiden Filme für mich auch immer irgendwie verbunden. Ja, und spiegeln auch, finde ich, ganz gut so das, sagen wir mal, Mainstream-Horror-Kino der späten 80er spiegeln sie gut wieder. Und Pumpkinhead kannte ich schon und Bad Dreams wollte ich immer mal sehen und habe ihn aber nie gesehen. Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, lass uns doch Bad Dreams gucken.
Und es ist eine gute Wahl gewesen. Also ich hatte den Film auch schon mal gesehen, allerdings auch größtenteils aus dem Gedächtnis gestrichen. Und als ich meinte, der Film hat nicht sowas wie eine Lobby, weil wollte ich eigentlich, um das böse Wort mal wieder zu gebrauchen, der Film hat nicht sowas wie Kultfilmcharakter. Also es gibt keine Fancrowd, die irgendwo sitzt und ihn anhimmelt und die dann jauchzend aufschreit, wenn jemand Subkultur eine liebevoll ausgestattete DVD oder Blu-ray-Veröffentlichung von einem Film herausbringt. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Titel, der würde sich nicht besonders gut verkaufen. Der lief mal, aber ich glaube, die wenigsten haben ihn irgendwie heute noch groß auf dem Schirm, wenn es darum geht, irgendwie Horrorklassiker oder also Horrorfilme der 80er Jahre zu benennen. Ich glaube, da würden einem vorher irgendwie 100 andere Titel einfallen.
Ja,
das aber ist zu aber, unrecht. Ich finde ihn ja durchaus gut.
Das ist ja auch so eine Sache, die den Film für mich interessant macht, weil der Film, ich habe das irgendwann mal in meinem Blog geschrieben, ja, dass so Genres oder so, da gibt es halt die herausragenden Meisterwerke und dann gibt es halt die am anderen Ende des Spektrums irgendwie negativ herausstechenden Filme. Aber das, was so ein Genre eigentlich zusammenhält und überhaupt das Genre quasi konturiert, ja, das ist, ich habe das mal als den Fugenkitt bezeichnet, ja, das sind eben ja, so vielleicht die eher durchschnittlichen Filme oder zumindest die unauffälligeren, ne? Und Vision der Dunkelheit ist so einer, der ist ja recht aufwendig produziert, also Gail Ann Hurd war die Produzentin, die hat kurz zuvor noch mit Cameron an Aliens rumgefuhrwerkt, wenn ich mich nicht irre, und der Film ist, ja gut, er wird ein moderates Budget gehabt haben, aber er ist eben eine große, also ist ein Studiofilm gewesen, ja, und gehört zu diesem kurzen Aufflackern des kommerziellen Aufflackern des Horrorkinos in den USA, was halt durch Filme wie Nightmare on Elm Street in den frühen 80ern oder Freitag der 13. eben zustande kam und sich dann so durch das ganze Jahrzehnt hindurchzog. Und das, finde ich, macht ihn so interessant, ja, weil man auf der einen Seite irgendwie spürt, das ist jetzt nicht mehr so das Werk der jungen Wilden, ja, die plötzlich irgendwie die Studiopforten einstürmen, sondern der ist schon im System angekommen, aber er hat halt noch genug Merkmale der Anfänge, so, ja? Also ist hier und da ein bisschen splatterig und erinnert natürlich auch in vielen Motiven stark an einige berühmtere Filme. Es tauchen ein paar Gesichter auf, die man kennt aus der Zeit. Und er ist sicherlich mit ganz anderen Ambitionen entstanden, als denen, dass er heute ein Film ist, an den sich keiner mehr erinnern kann.
Ja, absolut. Es mutet rückblickend tatsächlich so ein bisschen, also mich hat es tatsächlich jetzt mit Rückblick auf die damalige Rezeption seitens der Kritiker schon sehr verwundert, aber dann auch wiederum nicht, wenn man sich mal eben überlegt, in welchem auch gerade von dir schon angesprochenen kulturellen Klima der Film eben entstand, dass der Film dermaßen harsch rezensiert wurde. Also ich glaube, In Deutschland habe ich da nichts gefunden, außer in einschlägigen Publikationen, die ihn dann irgendwie wohlwollend rezensiert haben, aber eben zum Kinostart in den USA hat ja kaum ein namhafter US-Kritiker auch nur ein gutes Haar an dem Film gelassen. Also der Film wurde über Gebühr verrissen, möchte ich mal behaupten, und es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eben wahrscheinlich auch schon so einer gewissen Horrorfilmmüdigkeit anzurechnen, die Rezensenten mutmaßlich mal waren gelangweilt von einem Nightmare on Elm Street 4, von einem Friday 8 oder 7 oder was weiß ich und Chucky 4. Entschuldigung, es gab nur zwei Teile, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Egal, es gab jede Menge Horror-Sequels, Horrorreihen, Slasher-Filmreihen. Roger Ebert hat sich auch irgendwie ganz, ganz groß darin gemacht, irgendwie gerade dieses Subgenre massiv zu denunzieren und es eigentlich irgendwie auch rhetorisch an den Rand der Bedeutungslosigkeit zu quatschen. Und überhaupt, es war alles irgendwie ganz furchtbar. Und das, der tut mir der Film irgendwie fast schon so ein bisschen leid. Weil das hat er wirklich nicht verdient. Ich meine, du hast Galen Hurt erwähnt, du hast erwähnt, dass es ein großer Studiofilm ist. Ich glaube, eine Fox-Produktion.
Drehbuch von Steven E. D'Souza. Der hat im selben Jahr Stirb langsam geschrieben.
Ja. Richtig, dem Drehbuchautor von Commando, 48 Stunden.
Ja.
Judge Dredd. Naja. Ja. Der ersten nicht so guten Dredd-Verfilmung. Aber na gut, lassen wir das. Also auf jeden Fall, ja, hochkarätig besetzt. Und eben auch ein Film, der wirklich gut aussieht und diverse Genregrößen in den Hauptrollen hat. Jennifer Rubin spielt mit, Bruce Abbott, Richard Lynch.
Genau.
Das sind irgendwie alles Namen, die jetzt, denke ich mal, weniger Genre-Kino-affinen Menschen nicht viel sagen, aber es sind auf jeden Fall Gesichter, die man schon x-fach gesehen hat und die man gerne sieht.
Ja, genau. Ja, also vielleicht ist ja auch die Besetzung mit Jennifer Rubin so ein bisschen ein Problem, ne? Weil der Film durch sie natürlich diese Nähe zu Nightmare on Elm Street 3, der glaube ich auch ein Jahr vorher, ne? Die kann er halt dadurch halt so gar nicht verleugnen, ne? Also Nightmare on Elm Street 3, The Dream Warriors, spielt ja in dieser psychiatrischen Anstalt, in der die Kinder untergebracht sind, die halt von Freddy Krueger träumen und versuchen, die Erwachsenen davon zu überzeugen, dass ihr Leben halt in Gefahr ist und sie nicht einfach nur an einer Angstneurose leiden. Und Jennifer Rubin trat da ja als die Drogenabhängige auf. Ne? Sie hat ja auch einen besonders makabren Tod, weil Freddy Krueger sie ja mit ihrer Sucht kriegt am Ende. Ja? Also man sieht dann ihre schreienden Einstichwunden in den Armen und seine Krallenhand verwandelt sich in eine Spritzenhand und mit der er ihr den goldenen Schuss gibt, den fünffachen sozusagen. Und hier hat sie eine ganz ähnliche Rolle und kommt auch in eine ganz ähnliche Situation rein, ne? Dass sie nämlich nach diesem, ist ja gar kein Sekten-Selbstmord, sondern es ist ja ein Sektenmord, weil die werden ja vom Sektenführer, der von Richard Lynch gespielt wird, verbrannt. Gut, sie lassen das mit sich geschehen, aber naja, sie überlebt das und kommt halt 13 Jahre später, als sie aus dem Koma erwacht, in diese Klinik und findet sich ja in genau derselben Situation wieder, ne? Dass sie in dieser Gruppentherapie ist mit Leuten, die ähnliche Probleme haben wie sie und plötzlich sterben und sie sieht überall ihren einstigen Messias rumstapfen, der eigentlich tot ist und ist der Meinung, dass der für die Morde verantwortlich ist und natürlich will ihr niemand glauben. Das ist schon relativ nah dran an dem Nightmare on Elm Street 3 und möglicherweise war das ein Problem dann auch, könnte ich mir vorstellen, ne, dass sich die Leute da ein bisschen genasführt fühlten und der Besetzungscoup mit ihr in der Hauptrolle, der war dann vielleicht auch eher so optimal, weil der die Parallelen halt so richtig in den Vordergrund bringt. Ne? Aber der Film macht trotzdem viele Sachen richtig und ich fand es sehr schön auch, wie er sich im weiteren Verlauf entwickelt. Ich will da mal jetzt nicht vorgreifen, sondern gebe das Wort mal wieder an dich.
Also was wir im Podcast immer machen, ist durchaus alles zu spoilern, was geht. Ich möchte jetzt aber auch nicht wirklich jede Überraschung vorwegnehmen, das ist schon richtig, weil er durchaus einige Momentchen hat, die man vielleicht auch einfach unbefleckt genießen sollte zum ersten Mal, wenn man den Film sieht. Und ich gehe davon aus, dass viele unserer Hörer den Film noch nicht kennen. Deswegen möchte ich auch nicht alles verraten, aber er bietet eben auch stellenweise eben genau das, was man von dieser Art Film erwartet, von einem Film, der Bad Dreams heißt und eben eine der größeren Nebenrollen von Nightmare on Elm Street 3 eben in der Hauptrolle hat und eben Richard Lynch als Schurken hat, bei dem man eben auch immer weiß, was man kriegt.
Genau.
Und von einigen Ausnahmen abgesehen. Ich habe ihn kürzlich in The Premonition gesehen, von den ich bis dato nicht kannte, wo er ein Pantomimen spielt. Und ich dachte, ach, das kann Richard Lynch auch. Und es war erstaunlich zurückgefahren. Aber hauptsächlich ist er eben den wir kennen, irgendwie als Baddie aus Invasion USA und Film dieser Schlagart.
Der spielt ja auch im Grunde genommen schon mal in Larry Cohns God Told Me To hatte im Prinzip eine Rolle, die so ein bisschen an das, was er hier macht, erinnert. Ne? Also da spielt er ja tatsächlich dann den auf die Erde hinabgestiegenen Jesus-Ersatz quasi. Und hier ist es halt ein Normalsterblicher, der sich halt dazu berufen fühlt, die Menschen in eine bessere Zukunft zu führen. Mhm. Aber ja, für diese Rollen war er irgendwie ganz gut geeignet. Der
Film, ja, und der Film zeigt eben auch so einige Sachen, die erwartbar sind. Zum Beispiel ja eben nicht zuletzt Richard Lynch in einem Make-up, zumindest zeitweise in eben diesem verbrannten Make-up, was auch wohl oder übel ein bisschen an Freddy Krueger erinnert. Er bietet die üblichen Morde, klingt so wahnsinnig despektierlich, aber er bietet durchaus intelligent inszenierte Morde, aber eben auch einige eher platte Varianten. Schön ist das, was alle durchzudrehen scheinen, bevor sie dann am Ende irgendwie ins Gras beißen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und was mir eben gefallen hat, was eher genre-untypisch ist, ist eben, dass wir es überwiegend mit sehr erwachsenen Protagonisten zu tun haben. Abgesehen jetzt von der weiblichen Hauptrolle, also Jennifer Rubin, die ja eher jugendlich angelegt ist. Ich frage mich, wie alt sie ist, weil sie lag 13 Jahre im Koma und sie wirkt damals schon irgendwie in diesen Rückblenden-Szenen eben auch genauso alt, wie sie eigentlich dann in der Jetztzeit ist.
Ja, ich schätze schon, dass sie eine Mitzwanzigerin sein soll. Also ich habe mal eben geguckt, ich glaube, sie ist von 62, also die Schauspielerin. Mhm. Ich würde sagen, dass sie in diesen Szenen am Anfang auch so eine Teenagerin sein soll und dann wäre sie ungefähr Mitte 20. Aber damit wäre sie auch nicht mehr der klassische Teenie und das stimmt. Der Film ist erstaunlich erwachsen von seiner ganzen Besetzung. Also eigentlich gibt es überhaupt keine typischen jugendlichen Darsteller oder die Versatzstücke, die damit einhergehen, irgendwie den Jungen, der ständig mit dem Walkman tanzend rumläuft. Es gibt so eine neurotische Teenagerin in der Gruppe oder zumindest ein jüngeres Mädchen, die so ein bisschen an die auch an einen Charakter aus Nightmare on Elm Street 3 erinnert, nämlich die immer Fernsehen guckt und sich mit ausgedrückten Zigaretten wach hält. Also indem sie die Zigaretten auf ihrem Arm ausdrückt.
Genau, davon abgesehen eher untypischer Cast und fand ich eben auch sehr, sehr schön. Und ich meine, manchmal nimmt sich eben auch der Film einfach nur eine Minute oder zwei oder fünf Zeit, um eben Figuren, erwachsene Figuren einzuführen, die dann eben auch umgebracht werden. Aber selbst das ist ja schon mehr als die meisten nach prototypischem Muster angefertigten Slasher-Filme, jetzt setze ich mal ein Gänsefüßchen dieses Wort, die dieser Zeit so dargeboten haben, was eben ja eher diese One-Note-Characters waren, die du bereits erwähnt hast, die das Mädchen immer Fernsehen guckt, der Typ mit dem Walkman, der Typ mit dem Irokesen, der weiß ich nicht, der Nerd.
Der mit dem Skateboard.
Und so weiter. Der mit dem Skateboard und so weiter und so fort.
Ja, also, aber der Film macht ja auch so eine, das finde ich halt auch so spannend an diesen Film, den man so anmerkt, dass sie so, ja, wahrscheinlich schon ein Bewusstsein davon haben, dass sie auf einer Schwelle irgendwie entstehen, ja. Also, weil der Film so eine Gratwanderung vollzieht. Auf der einen Seite, wie du schon sagst, hat er diese erwachsene Besetzung, ja, und auch wie er die ganze Geschichte entwickelt, orientiert er sich eher, sag ich mal, an Psychothrillern als jetzt an irgendwie knackigen Popcorn-Horrorfilmen. Dann hat er aber halt haufenweise Versatzstücke, die ihn halt irgendwie so ein bisschen als Epigonen kennzeichnen. Ja? Wir haben gerade schon auf die Parallelen zu Nightmare hingewiesen. Du hast gesagt, der Richard Lynch mit seinem verbrannten Make-up erinnert an Freddy Krüger. Mich hat er auch ein bisschen erinnert an, an Uncle Frank aus Hellraiser. Es gibt auch, glaube ich, eine Szene, die ganz ähnlich ist, wo er sie so ruft. Das erinnert so ein bisschen an Hellbound, ja, wenn sie aufwacht und ihr Papa liegt da und hat Help Me oder so an die Wand geschrieben. Also da findet man zahlreiche Sachen, die einen eben an was anderes erinnern. Ne? Der Sektenauftakt, gut, Lord of Illusions war ein bisschen später, aber dieses Thema um Sekten und Selbstmorde, das war natürlich irgendwie seit den frühen 70ern, glaube ich, als Jim Jones seine Sekte da in den Selbstmord getrieben hat, immer wieder ein Thema, ja, oder Charles Manson ist auch Schlagwort, was man da in die Runde werfen kann. Ja, man hat die Parallele mit Bruce Abbott zu Reanimator, der hier auch einen Arzt spielt, ja, natürlich ein Psychiater oder Psychologen und kein Chirurgen mehr, aber es gibt, ja, man sieht dem Film sehr deutlich an, in welcher Zeit er entstanden ist und das nicht nur an so äußeren Merkmalen, sondern auch ja, an einzelnen Motiven, an Bildern und es gibt schon eine, ich gerade sagte, Steven E. D'Souza hat auch Stirb langsam geschrieben. Ich liege doch richtig damit, oder?
Ja, rede ich
hier
absolut.
Unsinn. Ja, doch.
Nein, er war der Co-Autor.
Weil es gibt ja auch eine Szene mit einem, mit so einem Luftschacht und einem Propeller. Den sieht man in Bad Dreams zwar nicht, aber trotzdem wird ein Pärchen davon zerhäckselt, ja. Und John McClane, der schafft es natürlich, da durchzuklettern. Aber ja, und das passiert im selben Jahr. Also, das sind so Sachen, die fallen einem dann eben auf, wenn man viele Filme guckt. Das ist halt das Spannende daran. Ne?
Ja. Eine Szene, von der ich dachte, nämlich mit dem Pärchen im Luftschacht vor diesem riesig großen Ventilator. Da haben sie sich aber mal ein bisschen zurückgenommen. Also tatsächlich der Fantasie des Zuschauers überlassen, sich zu decken, was da wohl passiert ist. Und dann kommt dann knappe ein, zwei Minuten später dann die Blutsuppe aus dem Lüftungsschacht rausgekippt. Tatsächlich so ein Moment, von dem ich dachte, ja, okay, also auch nicht schlecht. Also sie haben sich dann irgendwie dann doch haben dann doch offensichtlich gedacht, ja, die Figuren sind doch so sympathisch, wir können nicht zeigen, wie die in kleinen Stücken da rumschwimmen, tun es dann aber eben doch.
Ja, ja. Es gibt auch die sehr bizarre Szene, in der Bruce Abbott als Psychiater sich irgendeine Pille einwirft, irgendeine Droge und er hat daraufhin einen Albtraum. Aber es ist natürlich so inszeniert, dass man zuerst nicht weiß, dass es ein Albtraum ist, in der er dann seinen Chef mit einem Auto überfährt. Ja. Oder er drängt ihn erst gegen eine Mauer und zermatscht ihn dann an dieser Mauer und setzt mehrfach zurück. Und ich war halt während des Films, dachte ich so, geht jetzt entgleist der Film aber völlig. Und dann wacht er halt auf und es ist klar, dass es nur ein Traum war. Ja. Aber solche Sachen passieren halt mehrfach in dem Film, dass so Brüche im Ton irgendwie stattfinden. Ja. Oder wie du eben sagtest, Zurückhaltung im einen Moment, im nächsten Moment wieder so völlig ad absurdum geführt wird.
Und ich muss sagen, ich bin dieser Szene, in der Abbott als, ich glaube Alex heißt der junge Psychiater, den er da spielt, da seinen Chef Dr. Yulin, der sich dann am Ende als Bösewicht, der eigentliche Bösewicht des Films herausstellt, also der Mensch gewordene Bösewicht, abgesehen von dem Geiste Richard Lynchs, der eben alles die Figuren im Film jagt. Also in seiner Darstellung dieses jungen Psychiaters schafft der Film sich eben auch es sich zu verdienen, so eine Szene zeigen zu können. Und ich bin der Szene dadurch wirklich auch auf den Leim gegangen, weil ich bis dahin mir nicht ganz sicher war, was sind die Motive von diesem Alex. Man hat ihn schon so als tendenziell eher sympathische Figur wahrgenommen, jemand, der weiblichen Protagonistin, also Cynthia, ja tatsächlich aufrichtig helfen will und sie irgendwie da aus ihrer unglücklichen emotionalen Lage sie herausführen möchte. Aber ich war mir immer noch so ein Rest bisschen unsicher, worauf das genau hinausläuft. Und deswegen funktioniert die Szene auch, in der wir ihn eben sehen, in der wie er im Auto sitzt und da seinen Chef mehrfach niedermäht und ihn da gegen die Wand drückt, bis er eben da nur noch ein Häufchen Brei ist an einer an der Mauer. Und ich denke, ein weniger guter Film hätte es nicht geschafft, hätte es nicht irgendwie leisten können, so eine Szene so effektiv zu transportieren auf einer emotionalen Ebene. Also ich bin jetzt zum wiederholten Mal der Szene auf den Leim gegangen, dass ich dachte, ist das jetzt, macht der wirklich da gerade, tut er da wirklich gerade, was ich da sehe? Oder was will der Film von mir? Ach ja, stimmt ja, ein Traum.
Ja, genau.
Es wird ja viel geträumt in dem Film.
Ja, richtig. Und genau, die Traumsequenzen sind natürlich auch immer sehr schön. Überwiegend natürlich der Protagonistin zugeordnet, die dann an den Ort ihres Traumas zurückkehrt. Der auch wieder eine schöne Reminiszenz mich an das Haus aus Texas Chainsaw Massacre erinnert hat.
Ja.
Da gibt's eine, bei Texas Chainsaw Massacre gibt's eine ganz normale Schaukel vorm Haus. Hier ist es eine Reifenschaukel, die aber auch, meine ich, in einer Einstellung ganz genauso eingefangen wird. Und es gibt, wie schon gesagt, der Plot entwickelt sich ganz anders, als man das erwarten durfte in dem Film. Und eigentlich stellt sich das Böse ja hinterher als ganz profan heraus. Ja, und damit wird der Film, viele Horrorfilme, die sich so auf diese psychische Ebene ja begeben und sagen wir mal so, sich in der Verbildlichung von Traumata üben, machen ja oft den Fehler, dass sie zum Ende hin ihre Ambivalenz so auflösen und dann doch, ist es am Ende dann doch der Buhmann, der tatsächlich aus dem Schrank gesprungen kam. Ja. Mhm. Und bei dem Film verläuft es ja eher umgekehrt. Ja. Also sie darf ihr Trauma, also ihr Trauma ist wahr und dass sie ihren alten Peiniger sieht, ja, das ist ein reales Problem, mit dem sie sich rumschlägt. Aber es gibt noch ein anderes Problem, das sie nicht sieht und das aber trotzdem wahr ist und das das andere noch überlagert. Ja? Weil es sind eigentlich zwei verschiedene Geschichten, die passieren in dem Film. Und das fand ich sehr schön und ambitioniert, auch wenn der Film das nicht immer so ganz ausgewogen hinbekommt. Ja? Weil er halt, eben auch auf den Markt hin zugeschnitten war, sicherlich. Mhm. Aber das macht den für mich auch, denke ich, heute noch sehenswert, weil mir fallen wenige Filme ein, gerade aus diesem, sag ich mal, popcornigen Bereich, die das so hinbekommen oder die es überhaupt versucht hätten.
Mhm. Wobei mich eben dann eben auch die Filme relativ späte Offenbarung, dass es dann eben quasi sowas gibt wie einen zweiten Bösewicht des Films auch zeitweilig so ein bisschen in der Unsicherheit gelassen hat, beziehungsweise mich insofern ein bisschen, wodurch ich mich ein bisschen alleingelassen fühlte, ist, dass ich mich immer fragte, wo ist das verbindende Element zwischen den Figuren? In der Nightmare on Elm Street Reihe ist es eben immer so, dass man sagt, das sind die Kinder der Elm Street. Wohingegen jetzt in Bad Dreams es so ist, dass öfter Figuren auch eingeführt werden, beziehungsweise einfach nur so am Rande auftreten, von denen ich mich frage, was haben die eigentlich damit zu tun? Was haben die eigentlich mit Cynthias Problem zu tun? Eben besagtes Liebespärchen. Die nichts, außer dass sie das Pech haben, in derselben Therapiegruppe mit Cynthia zu sitzen, nichts mit ihr gemein haben. Warum sollten ausgerechnet sie und unter der Fuchtel dieser übernatürlichen Entität namens Harris, da dieses toten Sektenführers, sterben? Oder wen gibt's noch? Miriam, diese, weiß ich nicht, die auch in dieser Therapiegruppe sitzt, weil sie an Depressionen leidet, die aber eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Journalistin ist und irgendwie alles, irgendwie die Geschichte von Cynthia publik machen will, erzählen will, in einer Kolumne oder in einem Artikel. Ja. Und ich mich frage, ja, wieso, ja, okay, von der ich beim ersten Erscheinen sofort wusste, okay, die ist eigentlich nur da, um quasi als Kanonenfutter zu dienen, um irgendwie als nächstes dahingemetzelt zu werden. Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das, ich würde mal als das verbindende Element bezeichnen, das irgendwie die Figuren so ein bisschen eint, weil für mich gab es immer nur so Cynthia, Alex und die anderen. Und sie fühlten sich niemals irgendwie wirklich wie so eine Gruppe an, obwohl sie in einer Gruppentherapie sind.
Ja, das stimmt schon, ne? Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man natürlich von einer Geschichte ja, irgendwie eben erwartet, dass sie irgendwie in einer bestimmten zweckdienlichen Art und Weise geformt ist. Ja? Also da muss irgendein großer Entwurf dahinter stehen und dann am Ende zeigt sich, dass alles zusammenpasst. Und das ist in dem Film nur bedingt so, weil das, was eigentlich das Thema des Films zu sein scheint, nämlich das Trauma von Cynthia mit dem Sekten-Selbstmord, den sie überlebt hat und dass sie in ihrer Fantasie von ihrem damaligen Sektenführer noch verfolgt wird, ist ja gar nicht das Thema des Films. Das ist ihr Thema, aber eigentlich gerät sie ja in eine ganz andere Geschichte rein. Das heißt, der Film trickst ja eigentlich damit, dass er uns suggeriert oder einen Plot suggeriert als Hauptplot, der eigentlich ja nur ein Nebenplot ist. Eigentlich wäre dieser Film nach konventionellem Strickmuster müsste er genau umgekehrt erzählt sein. Ja? Also da wäre die Geschichte um Cynthia wäre vielleicht so ein Nebenstrang. Und hier ist es der Hauptstrang, der aber sich dann im Laufe des Films, der dann eben im Sande verläuft. Ja? Und dann stellt sich raus, dass eigentlich was ganz anderes die Geschichte ist. Deswegen reicht es schon eigentlich aus, dass die in derselben Therapiegruppe sitzen. Das ist eigentlich
nein, klar, für die innere Logik des Films absolut. Und ich finde auch den schlussendlichen narrativen Haken, den der Film schlägt, sehr schön, indem er eben sagt, hier, der wahre Feind ist nicht ist nicht Harris, der tote Sektenführer, sondern Dr. Yulin, der alle hier wie Puppen an seinen Fäden tanzen lässt, ist sehr gut. Das führt es eben dadurch, dass es eben sehr, sehr spät erst im Film das offenbar wird, dazu, dass ich mich zumindest hatte, weil ich gefragt habe, okay, was haben die jetzt eigentlich miteinander genau zu tun? Warum muss dieses arme Pärchen im Luftschacht dran glauben und irgendwie als klumpige Blutsuppe enden?
Ja, das ist klar, das scheint erstmal nur die Grausamkeit dieses Sektenführers herauszustellen.
Genau, weil ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht weiß, dass ich nicht nur in einem Horrorfilm bin, in einem klassischen, ja im weitesten Sinne Slasher-Horrorfilm mit übernatürlichen Elementen, sondern eben auch gleichzeitig in einem Whodunit gelandet bin.
Mhm. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also das fand das schon recht ungewöhnlich, dass der so am Ende weiß nicht. Also der greift da fast so ein bisschen diesen High-End-Konzept-Thrillern, die so in den 90ern rauskamen, in denen dann immer Alec Baldwin und Meg Ryan oder so mitspielten, ja, die gerne auch im Krankenhausumfeld, da gab es so Malice, glaube ich, oder Exquisite Tenderness und sowas, solche Sachen. An die hat er mich dann irgendwie erinnert. Und ich fand das so ein, irgendwie lustig, dass so ein Film, der so vordergründig ja auf so ein Gore- und Splatter-Publikum abzielt und wahrscheinlich darauf, dass irgendwie irgendwelche Jungs ihre Freundin damit reinnehmen und die dann im Arm halten und so, ja, dann den Film halt in dieser Art und Weise auflöst, ja, die dieses Publikum ja dann eigentlich als totale Enttäuschung empfinden muss, ja. Irgendwie schon mutig auch, wenn man so will.
Zuletzt habe ich mir noch notiert, gute Musikauswahl. Wirklich, ich finde vom Titelsong bis zu dieser sehr dementen Version von My Way, die gespielt wird als Ralph, der
Ralph ist, glaube ich. Ist, glaube ich, die von den Sex Pistols, oder?
Ja, tatsächlich. Hm? Also in dem Moment, wo er eben quasi durchdreht und dann irgendwie auch Cynthia attackiert, ist es die Sex Pistols Version. Bis dahin war ich mir nicht so ganz sicher. Klang es einfach für mich wie eine extrem verlangsamte Version des Originals, aber. Vielleicht bist du da bewandert.
Ich glaube, die wird von Sid Vicious sogar gesungen. Ja, ich meine schon.
Sehr cool. Und Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses im Abspann.
Genau, im Abspann. Ja, das fand ich auch sehr bizarr. Ne? Also klar, der war in dem Jahr, glaube ich, bedeutet der den großen Durchbruch für Guns N' Roses. Das Album, das ist neulich noch gelesen, plätscherte bis zu dem Zeitpunkt so ein bisschen vor sich hin. Und dann haben sie diese Single ausgekoppelt. Und dann schoss es irgendwie, nachdem es, glaube ich, schon anderthalb Jahre raus war, auf Platz 1 der Charts. Und die waren damals das Riesenthema. Und dann läuft er in so einem Film im Abspann, ja. Also ein paar Jahre später hatten sie dann Arnold Schwarzenegger auf dem Cover ihrer Single zum zweiten Album mit You Could Be Mine.
Ja.
Da sieht man, wie lang oder kurz 3 Jahre sein können. Ne? Also zwischen 88 und 91 ist viel passiert. Aus dem Abspann-Song von Für Bad Dreams zum Theme-Song für Terminator 2.
Was möchtest du noch sagen zu Bad Dreams? Fällt dir nur was ein, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut abgerundet und den Film erschöpfend behandelt.
Na gut, ich hoffe auch. Dann lass uns über einen Childhood-Favorite, ist es wahrscheinlich nicht, aber Youth-Favorite, möchte ich mal malen, so viel hast du zumindest mir schon verraten. Deinerseits sprechen wir reden über Pumpkinhead, das Halloween-Monster. Ich wollte nur kurz hinterher schicken, Andrew Fleming, der Regisseur von Bad Dreams, war 23, als er Bad Dreams drehte. Was schon erstaunlich ist. Also ich meine, er ist kein Orson Welles, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was Welles im gleichen Alter mit Citizen Kane geleistet hat, aber ich finde mit 23 eine große Studioproduktion zu stemmen in der Qualität, ist eine Leistung.
Und er ist immer noch im Geschäft.
Ja. Aber nun zum Halloween-Monster. Ja. Da fängt schon an, ich weiß nicht, ob wir das zum Thema machen sollen, den deutschen Titel, der sich mir irgendwie nicht wirklich erschlossen hat. Ich meine, es ist wahrscheinlich eine auf Umwegen über den Originaltitel Pumpkin, also Kürbiskopf, hergeleitete Titelkreation. Denn mit Halloween selbst hat der Film herzlich wenig zu tun.
Richtig. Ja, das ist ein Film, den liebe ich heiß und innig. Und auf den trifft auch ein bisschen das zu, was du zu Bad Dreams sagtest. Der ist ein bisschen bekannter, hat auch ein sage ich mal, recht offizielles Sequel erhalten und dann zwei DTV-Sequels, die dann, glaube ich, Anfang der 2000er erschienen sind. Und die Kreatur kann man auch in diversen Fanshops als schönes, teures Modell kaufen. Und der Film hat schon ein bisschen Spuren hinterlassen, aber ja, so als Film selber, meine ich, das ist für mich ein Film, der massiv unterschätzt wird, eigentlich mal so eine richtige Liebhaber-Edition verdient hätte, wo wirklich alles rausgeholt wird aus dem, was der, finde ich, visuell vorbringt. Ja. Und einfach ein knackiger, wunderschöner Film mit einem hervorragenden Lance Henriksen in der Hauptrolle. Irgendwie auch ein sehr singulärer Film, weil klar, es ist ein Monsterfilm, es gibt auch ein paar Slasher-Film-Elemente darin, ja, man sieht, aus welcher Zeit der kommt, das hatten wir eben auch schon, aber der hat eine ganz eigene Atmosphäre, der hat dieses tolle Monster von Stan Winston und ist in 80 Minuten an einem vorbeigerauscht und ich weiß nicht, ich mag den einfach wahnsinnig gerne und verstehe nicht, warum der nicht ein viel größeres Liebhaberthema ist.
Wer auf der Suche ist nach einer Liebhaberedition, ich glaube, zumindest in US-amerikanischen Breiten hat der Film, glaube ich, schon so die ein oder andere schöne Veröffentlichungserfahrung. Ich habe die alte MGM-DVD aus der Zeit, als MGM noch gute Special Editions machte. Ich glaube, die ist so vor 10 Jahren rund rausgekommen und tatsächlich Audiokommentar und Making-of-Dokumentation drauf. Und die ist tatsächlich ganz, ganz gelungen. Und ich glaube, jetzt auch neu aufgelegt worden auf Blu-ray. Aber du hast schon recht, in unseren teutonischen Breiten oder vielleicht auch sogar in ganz Europa hat der Film jetzt nicht so wahnsinnig viel Liebe erfahren. Was vielleicht auch mit der Qualität der Sequels zusammenhängt? Fragezeichen?
Die direkte Fortsetzung, die finde ich eigentlich noch ganz knackig von Jeff Burr. Den ich auch ein bisschen unterschätzt finde als Genre.
Ja, absolut, absolut.
Der hat den dritten, Leatherface gedreht, den dritten.
Ich finde den toll.
Texas Chainsaw Film, ich mag den auch. Und noch ein paar andere hübsche Sachen. Wie heißt denn noch sein Episodenfilm? The Offspring zum Beispiel, der ist ganz toll. Und
mit Vincent Price.
Ja. Richtig, genau. Und Night of the Scarecrow heißt der, glaube ich, auch von 95. Na, aber das war schon die Zeit, wo sich das so ein bisschen tot lief und die Filme immer so mehr so Richtung Video drifteten, ja. Und der zweite Pumpkinhead ist von seiner Geschichte weitaus weniger originell auch ein bisschen preisgünstiger sieht er zumindest aus. Wahrscheinlich war er sogar teurer, nehme ich mal an. aber das heißt ja dann nichts. wenn man das inflationsbereinigt rechnet, war er wahrscheinlich günstiger. Naja, und die Sequels, glaube ich, von denen hat gar niemand mehr so richtig Notiz genommen. Also ich habe die auch erst irgendwie deutlich später zur Kenntnis genommen und habe sie mir dann angeschaut. Ja, gut, die braucht kein Mensch. Aber die sind auch irgendwie total vernachlässigbar. Also das sind keine Filme, von denen ich mir jetzt irgendwie einen guten ersten Teil schlecht machen würde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, ich kann es mir wirklich nicht erklären, weil ich finde, dass der Film einfach visuell so stark ist. Ne? Also der hat ja eine wunderbar märchenhafte Optik, ja? Spielt er ja so in den Backwoods. Ich nehme an, er ist in Kalifornien gedreht worden, aber es sollen wahrscheinlich so die Südstaaten sein. Da läuft so eine Waltons-Family-mäßige Kinderbande rum, die ständig Dreck im Gesicht hat und die in so ganz ranzigen Häusern im Wald wohnen. Ja, es gibt da eine Hexe, die alle kennen und vor der alle Angst haben und wo ein dunkler, nebliger Pfad hinführt. Und die wohnt dann in so einem knotigen Haus in einem Sumpf. Ja, und dann der Film hat ja auch so eine Art, baut ja auf so einer Art fiktiver Mythologie um diese Titelkreatur auf, ja, was ich auch sehr schön finde.
Ich glaube, was so dem Erfolg abträglich war, ist tatsächlich auch ein bisschen in dem Grund, was du gerade erwähnt hast im Vorbeigehen. Nämlich der Film nimmt sich schon sehr ernst. Der Film ist auch teilweise sehr, sehr, sehr trist in einem positiven Sinne. Ich finde diese ganze sehr, 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 sehr schwül heiße niederstreckende Atmosphäre, so die dort herrscht. Diese ganze Aura des Todes und der Verdammnis, die der Film einfach so irgendwie, nach der Film stinkt, die fühlt man eben auch dem Film beim Zusehen in jeder Minute an. Ich glaube, das macht einem Publikum, das es gewohnt ist, zu diesem damaligen Zeitpunkt sowas zu gucken wie Zombie Jason oder Nightmare on Elm Street 4 oder Chucky oder diverse andere Horror-Franchises, die sich damit eben begnügt haben, quasi nur noch irgendwie möglichst cool aussehende, todbringende irgendwie Schurkenfiguren zu etablieren, die auf möglichst kreative Art und Weise ein Dutzend Teenager ums Leben bringen, dass sich eben die Menschen da nicht gerade angesprochen fühlten, aber ich befürchte, es überwiegend diese Menschen waren, die eben sowas erwartet haben, ins Kino gegangen sind und gedacht haben, okay, jetzt sehen wir mal irgendwie so ein cooles, ja, um mal den deutschen Titel zu zitieren, cooles Halloween-Monster, so ein Kürbiskopfmonster und der Typ, der dort die Spezialeffekte für Terminator gemacht hat, hat den inszeniert. Damit geht halt eine gewisse Erwartungshaltung einher und ich glaube, der Film erfüllt sie nicht, was für den Film spricht. Ich fand ihn unglaublich bedrückend, teilweise deprimierend.
Ja, das stimmt.
War überrascht, wie effektiv der ist in dieser Beziehung.
Ja, ich finde auch, dass der das ist ein sehr schöner Beitrag zum großen Subgenre des Rachefilms ist. Ne? Also, ja. Um mal ganz kurz den Plot anzureißen, ja, Lance Henriksen ist.
Erzähl hat du halt, ihn genau, die OFDB-Inhaltsansage halt stinkt.
Genau, hat einen kleinen Gemischtwarenladen in der Ödnis, ja, und lebt dort mit seinem niedlichen Sohn, der wirklich entzückend ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Der aussieht
wie Ralphie in Christmas Story.
Niedliche Kinder in Filmen sind ja meistens schlimm, aber der schafft genau irgendwie diesen genau so weit mit seiner Niedlichkeit zu gehen, dass man ihn nur noch niedlich und nicht mehr abstoßend findet. Ja, also und damit wird sein Tod. Also er wird dann kommen die Teenies an, ja, mit Motorrädern, die da Urlaub machen wollen und es gibt einen Unfall. Sie fahren ihn mit Motorrädern über einen Haufen, während der Papa weg ist und er kommt wieder und sein Sohn ist tot und wirklich ein schrecklicher Moment. Also dieser Moment. Er nimmt, also sein Sohn lebt noch, er trägt ihn ins Haus und setzt sich dann mit ihm aufs Bett. Durch die verdreckte Scheibe fällt so das Licht der untergehenden Sonne auf Lance Henriksen, ja, der so illuminiert wird von diesen Sonnenstrahlen. Und er hat seinen Sohn im Arm, der noch einmal den Kopf hebt und ich glaube, er sagt dann nur noch Daddy. Lance Henriksen antwortet und sagt ja und in dem Moment ist sein Sohn aber tot. Und ich habe den gestern mit meiner Frau geschaut und wir haben ja hier zwei Kinder und wir mussten danach direkt erstmal Pause machen und zu unseren Kindern gehen, weil es einfach, wenn man Vater ist, wiegt diese Szene noch viel schwerer, weil es wirklich von Lance Henriksen super gespielt ist und wie gesagt, dieser Sohn ist einfach wirklich entzückend in diesen wenigen Minuten, die er hat in dem Film. Naja, und er will sich halt rächen. Ja? Also er weiß, dass da diese Hexe wohnt. Er hat als Kind mal gesehen, wie ein Mann von einer Kreatur umgebracht worden ist. Ja? Von der er weiß, dass diese Hexe diese Kreatur rufen kann. Und naja, er geht dorthin und die Hexe sagt, ja, deinen Sohn zum Leben erwecken kann ich nicht, aber wenn du Rache willst, dann kann ich dir helfen. Und er erweckt halt dieses Monster, das daraufhin die ganzen jungen Leute umbringt, die ja zum Großteil nichts dafür konnten, dass das passiert ist. Ja. Und er verwandelt sich. Ja? Also das Monster, er weiß das am Anfang nicht, aber er bezahlt seine Rache damit, dass er selber zu diesem Monster wird. Ja? Also das Monster nimmt seine Gesichtszüge an und wenn sich das Monster verletzt oder wenn er sich verletzt, verletzt sich auch das Monster und so besiegt man es letztlich. Also er muss sterben, damit der Fluch aufgelöst wird sozusagen. Ja? Und Das ist halt wirklich ein, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht eben. Er hat wirklich ein recht niederdrückendes Thema und ist überhaupt nicht lustig, auch wenn da diese Teenies rumrennen, die wieder mal Party machen wollen. Aber mit den Filmen, die so ungefähr zur gleichen Zeit rauskamen, hat er herzlich wenig zu tun, das stimmt. Mhm.
Und ich mag es, dass der Film so seine eigene Mythologie rund um dieses Monster und die alte Hexe und diese ganze Welt, ne, der Film spielt irgendwie so zwischen der unserer echten Welt und irgendwie so einem etwas merkwürdigen Paralleluniversum. Wenn man eben so ein Problem hat, dann geht man eben zu der alten Hexe und die irgendjemand im Dorf kennt die schon. Ich glaube, die Familie mit der Lance Henriksen da als Ed Harley. Das spricht, die sind ja auch mit der Hexe irgendwie verwandt. Das ist irgendwie die Tante oder die Oma. Mhm. Und das macht man eben einfach so. Und jeder weiß eben darüber Bescheid, dass sie da in ihrem knorrigen Haus wohnt und eben derlei Sachen machen kann. Und es wird einfach eben hingenommen. Auch eben das hingenommen, nicht hingenommen, also im Sinne von akzeptiert, sondern eben einfach auch als ganz, ja, innerhalb dieses filmischen Kosmos ganz, ganz normal dargestellt, dass eben quasi das Henriksen und die Seele Henriksens und die des Monsters eben so quasi verschmelzen beziehungsweise eins sind, fand ich ganz super. Und es wird niemals der Versuch unternommen, das irgendwie über, weiß ich nicht, eine Szene, die irgendwie expositorisch ist, das so zu erklären.
Ja.
Von wegen, ja, das ist so und so und das liegt da und da begründet und hier und da und diese Art Over-Explaining, was irgendwie leider Gang und Gäbe ist in vielen, vielen Filmproduktionen. Ich mag das, hat mir wirklich gut gefallen.
Naja, ich finde das, also der Film hat mich, man muss dazu sagen, der ist ja, glaube ich, knapp 82 Minuten lang. Dann muss man davon noch die Anfangs- und Endcredits abziehen, die ja damals irgendwie noch deutlich länger waren, als sie das heute sind. Also ich meine, Anfangscredits gibt es heute ja eigentlich gar nicht mehr. Da gehen also, würde ich sagen, nochmal gut 5 Minuten drauf. Also der geht dann knapp 75 bis 78 Minuten, der Film. Und erinnert ja ein bisschen, so finde ich, an so diese Tales from the Crypt-Geschichten. Ja?
Ja.
Also die ja auch meist, in denen es auch meistens um eine Rachegeschichte ging, wenig Fett dran, ja, möglichst schnell zum Punkt kommen, kurze Exposition und dann geht es ans Eingemachte. Aber gleichzeitig, da haben wir gerade schon drüber geredet, stellt er dieses, sagen wir doch, dieses etwas katholische Prinzip dieser Tales from the Crypt-Geschichten, ja, in denen er am Ende immer rauskommt, dass ja Crime does not pay, ja, Verbrechen zahlt sich nicht aus und der Übeltäter kriegt am Ende doch noch einen auf den Deckel, selbst wenn er dachte, er hätte schon triumphiert. Und hier wird das auf den Kopf gestellt, ja. Also eigentlich gibt es am Ende nur noch Verlierer in dem Film. Der die Rache übt, muss erkennen, dass er damit falsch gelegen hat und alles nur noch viel schlimmer macht. Ja, und an denen die Rache vollstreckt wird, die sterben oder nehmen ein hübsches Trauma aus dem Urlaub mit. In Erinnerung an das Halloween-Monster. Also ich finde das sehr schön, wie der Film das macht, ja, auch das, was du sagst.
Ich glaube, es ist sogar so, tatsächlich sogar so, dass der Film die noch am stärksten sympathietragende Figur innerhalb dieser Gruppe von Jugendlichen als erstes umbringt.
Ja,
nicht das ist eben der, den, nicht eben den einen Rowdy, der immer sagt, hier, mir doch egal, was mit dem Kind passiert, sondern eben denjenigen, der sagt, hier, komm zur Vernunft, wir müssen dem Kind helfen und so weiter. Ich glaube, der beißt als Erster ins Gras.
Naja, zumindest nicht ganz, ne? Weil der Vernünftigste, der überlebt ja. Das ist ja der am Anfang schon auch dann die Hilfe holen wollte und so. Und den Bösen, der den Unfall verheimlichen will, weil er befürchtet, in den Knast gehen zu müssen, eine Backpfeife verpasst. Aber der Bruder, es ist der Bruder von dem, sag ich mal, Mörder, der als Erster stirbt, der bei dem Kind bleibt. Ja, schon auf jeden Fall jemand, mit dem man Sympathien hat, ja, auch wenn er nichts dagegen unternommen hat, irgendwie vorher diesen Unfall zu verhindern, indem er seinen Bruder zügelt. Aber es stimmt, ja, und überhaupt auch, wie die beiseite geräumt werden, dass in den Jason-Filmen, Freitag der 13. Film, die ein ähnliches, sag ich mal, Opferinventar hatten, da sind diese Szenen ja irgendwie meistens breit ausgewalzt, ja, und so, dass man auch wirklich darauf hinfiebern kann, so, wie beißt der dumme Sack denn jetzt ins Gras? Und naja, hier passiert das alles sehr schmucklos und schnell, ruppig, ja, nicht übermäßig blutig oder so, dass man das Gefühl hätte, das wird da für den Effekt ausgeschlachtet, aber schon so, dass es weh tut. Ja, und alles wird sehr, sehr schnell, also der Film kommt dann auch sehr schnell zur Sache. Das Einzige, was den eigentlich überhaupt auf diese Länge von 78 Minuten bringt, ist, dass es halt irgendwie 6 Jugendliche gibt, ja. Was dann auch so gestern zum ersten Mal also ich habe den wirklich schon etliche Male gesehen, was dann so ein bisschen zur Ermüdungserscheinung bei mir führte, weil, so in den letzten 20 Minuten passiert in Sachen Handlung nicht mehr viel, ja, da läuft dieses Monster halt den Leuten hinterher das könnte man dem Film vielleicht ankreiden, aber das ist, denke ich, verschmerzbar für das, was er leistet.
Ja, ich finde, also wenn es Schwachpunkte des Films gibt, dann sind es eben solche, die man auch in unzähligen anderen Filmen dieses Jahrgangs und dieser Machart finden würde. Eben nicht zuletzt die Tatsache, was wir eben auch bereits im Vorbeigehen schon erwähnt haben, dass die jugendlichen Protagonisten ziemlich austauschbar sind. Was auch jetzt eben wahrscheinlich indirekt dazu geführt hat, dass ich mich eben vertan habe und irgendwie zwei Charaktere durcheinander geworfen habe, dass sie sich eben alle so ähnlich sind. Im Grunde unterscheiden sie sich auch nur in Nuancen charakterlich, bis auf eben den einen.
Den Haarfarben.
Ja, ansonsten sind das eben alles irgendwie sowohl irgendwie äußerlich wie innerlich irgendwie ähnlich gelagerte Figuren und nur ein wirklicher, ja, im klassischen Sinne, nicht mal Schurke, aber irgendwie böser Junge ist darunter. Ja. Der ist dann irgendwie eindeutig identifizierbar. Ansonsten, ja, gut, klar. Alles einfach nur Opfertiere, die darauf warten, vom Pumpkinhead aufgespießt zu werden. Der, ja, ich glaube, nicht namentlich benannt wird. Daran tut der Film ja auch ganz gut, glaube ich.
Nee, das Zentrum ist eindeutig Lance Henriksen. Und das finde ich auch das Tolle an dem Film. Also ich mag Lance Henriksen sowieso. Mittlerweile sieht man ihn ja nicht mehr so oft. Aber damals hatte er ja so einige Filme, in denen er immer so ein bisschen in der zweiten Reihe agierte, aber eigentlich jede seiner Rollen dazu nutzte, irgendwie einem nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben. Und er spielt hier wirklich, ja, ich meine, man könnte diesen Film ja auch als ambitionierter Schauspieler, denke ich mal, so mit so einem Lächeln irgendwie so, ja, ach komm, mache ich mal in diesem quatschigen Monsterfilm mit. Aber der spielt ja wirklich, als wenn es um alles geht in dem Film, finde ich. Ja, und das ist so toll. Ja, wie wie er da am Anfang schon steht irgendwie, ja, und den Müll da verbrennt auf seinem Hof oder so, was er da auch immer macht und sich die schwitzigen, verdreckten Klamotten auszieht und erstmal in der Regentonne wäscht und seinen Sohn herzt, ja, und ganz toll auch die Szene, wenn er am Ende sich, also die ist auch so eine Szene, eigentlich total banal, aber super effektiv, die Szene, in der er feststellt, dass er diese symbiotische Beziehung zu dem Monster hat. Er läuft ja zu dieser Scheune raus, man sieht draußen irgendwie so eine Mistgabel stecken. Und er bleibt dann mit, ich glaube, er will das Monster verbrennen mit diesem Flammending, was er eben da auch am Anfang für den Müll verwendet. Und er bleibt mit dem Gurt an irgendeinem Nagel hängen und rennt dadurch in diese Mistgabel rein, die er sich so in die Schulter piekst irgendwie. Und das ist so eine Szene, ist ja so ein Klischee der Filmrezeption, dass oft die, die Sachen eben am schmerzhaftesten sind, im schlimmsten Splatterfilm, ja, wo Köpfe abgesäbelt werden und Schädeldecken geöffnet und Eingeweide rausgerissen. Ja, wenn ein Charakter sich irgendwie an einer Scherbe schneidet oder so, das ist der Moment, wo man macht. Ja. Und das ist auch so eine Szene. Ich bin noch nie in eine Mistgabel gerannt, aber, aber es ist einfach, also für mich ist das eine super Szene in dem Film. Die ist mir total im Gedächtnis geblieben. Ich freue mich jedes Mal, wenn die kommt, irgendwie, weil ich weiß nicht, irgendwie wie sie eingefangen ist, wie Lance Henriksen das spielt, ist einfach ja, toll. Mhm. Und auch wie er diese, diese Verwandlung, die er in dem Film durchmacht, ja, macht den Film irgendwie echt zu was Größerem, finde ich, ja.
Ja, immer, immer. Er macht selbst große Filme zu was Größerem. Wir hatten es auch, glaube ich, letztens im Podcast erwähnt, da wir über Aliens und Alien 3 gesprochen haben, in denen ja bei in Aliens eine größere Nebenrolle und in Alien 3 eher ein Cameo-Auftritt hat. Hatte ich es auch nochmal erwähnt. Ich finde eigentlich, also jeder Film profitiert eigentlich durch den Auftritt von Lance Henriksen und fühlt sich dabei irgendwie gleich ein bisschen besser an. Und ich wollte eigentlich bis dato, bis ich kürzlich, glaube ich, den 7. oder 8. Hellraiser-Film sah, Hellworld, war ich schon fast davon überzeugt, dass kein Film mit Lance Henriksen in einer größeren Rolle so richtig schlecht sein könnte. Aber ich muss sagen, da habe ich dann doch kapituliert und gesagt, okay, also
Ich habe auch irgendeinen miesen von ihm gesehen. Ich habe den Namen.
Es gibt so ein paar Sachen, die waren immer an der Grenze, aber ich dachte immer, ja, ich habe sogar Schande über mein Haupt, ich habe sogar Alone in the Dark 2 gesehen mit ihm und dachte, aber Lance Henriksen ist drin. Ich meine, jedes Team ihm profitiert, aber in Hellraiser ist es wirklich, in Hellraiser scheinen sie ihn wirklich irgendwie zwischen, weiß ich nicht, seinem Van, in dem er am Set kampiert hat und irgendwie im Weg zur Toilette gefilmt zu haben und alles, was wir an Filmschnipseln gehabt haben, da irgendwie in den Film reingeschnitten zu haben.
Aber er darf das ja. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und, aber ich glaube, meine Lieblings-Lance Henriksen-Rolle neben der in Pumpkinhead ist in Stone Cold als Anführer der Rockerbande. Da ist er auch wirklich grandios. Ja. Und man kauft ihm den Rocker in jeder Sekunde ab. Und ja. Ja, und er hat hier entscheidenden Anteil daran, dass das eben nicht nur irgend so ein schnöder Halloween-Monster-Film ist, sondern ja, schon als schöner Beitrag zum Rache-Kino irgendwie funktioniert.
Ja, und über Lance Henriksen sagt man immer so, er sah eigentlich immer alt aus. Und ich würde dem Film, diesem Vorurteil hier aktiv widersprechen. Also wenn er hier sein Shirt auszieht, das ist schon so Lance Henriksen auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Präsenz.
Ja, der ist ja so, jetzt kein Muskelprotz, aber er ist halt so ein sehniger Typ irgendwie, ne? Also man will mit ihm sich trotzdem nicht prügeln, also definitiv nicht.
Nee, also ich muss auch sagen, das ist klar, also er ist schon respekteinflößend, genau, kein Schrank, aber
ein zäher Bursche.
Definitiv. Ich möchte zuletzt nochmal auf eine Sequenz zu sprechen kommen, die wir am Anfang schon gestreift haben, allerdings in einem anderen Kontext, weil ich sie doch bemerkenswert finde. Ich es rückblickend eben überraschend oder eben überhaupt nicht überraschend, dass es unglaublich viel Zeit darauf verwendet, irgendwie die Figuren einzuführen und eben auch diese Sequenz zu zeigen, in der das Kind von Ed quasi auf seinen Tod zusteuert, indem diese gefährliche Situation dieses Krämerladens dort an der Straße so etabliert wird, man irgendwie über mehrere Minuten quasi Szenen beiwohnt, in denen sich Figuren eigentlich nur unterhalten, die Jugendlichen da ihre Einkäufe erledigen im Shop, man den kleinen Jungen immer wieder sieht und im Hintergrund immer die Geräusche der fahrenden Motorräder. Das ist schon so, man weiß eigentlich, was da kommt. Also, ja, beziehungsweise genau. Ich hab's kommen sehen, auch damals irgendwie schon beim ersten Mal. Und es ist trotzdem eben so unausweichlich. Und ich finde, je länger diese Sequenz andauert, desto unerträglicher und eigentlich erdrückender wird das Ganze. Oder so weit sogar, dass es dann fast schon so wie so ein kleines bisschen befreiend wirkt, wenn der Kleine dann endlich dann niedergefahren ist. Mhm. Was total bösartig jetzt klingt, gerade von mir kommen, der ich auch irgendwie Vater eines kleinen Sohnes bin. Aber ich war dann in dem Moment auch kurzzeitig erleichtert, dass es einfach vorbei ist, weil ich wusste, was da kommt. Und ich wusste, es würde wieder mal, und jetzt insbesondere, weil ich ein Kind habe, unerträglich sein, ziemlich für mich.
Ja, also, die Szene ist wirklich grandios. Ich würde dir in einer Sache widersprechen, aber das ist auch gleichzeitig eine Bekräftigung, weil so lang ist die gar nicht. Du hast gesagt, er verwendet unglaublich viel Zeit darauf. Ich würde vermuten, der Film bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind dann tatsächlich tot ist, vielleicht eine Viertelstunde dauert oder so. Lass es 20 mit der Titelsequenz sein.
Ja,
Aber die ist einfach so dicht, ja. Also, und gleichzeitig sind die wenigen Szenen, die zum Beispiel Lance Henriksen mit seinem Sohn hat, ja, das sind nur ein paar Augenblicke, aber die werden von diesen beiden Figuren einfach so mit Leben gefüllt, dass man diese ganze Beziehung einfach und die Liebe, die da ist, total glaubt. Ja? Also viele Filme schaffen das nicht, obwohl sie deutlich längere Zeit dafür in Anspruch nehmen. Und das sind auch jetzt keine, es ist nicht super Originelles, was da passieren würde. Ja? Der kleine Junge schenkt ihm so eine selbstgebastelte Kette und so, die der Vater ganz stolz anzieht und so. Man glaubt diese Bindung zwischen den beiden einfach. Ja? Und man sieht irgendwie in Lance Henriksens Spiel, was er diesem Etali, was ihr Sohn dem Etali bedeutet. Ich finde das auch total süß. Draußen steht dieses Schild, irgendwie, wo dann sein Name draufsteht, ja, dass er der Besitzer dieses Geschäfts ist. Und er hat dann so mit einem Pinsel daneben geschrieben, and son. Man sieht das halt mehrfach. Sein Sohn ist in dem Film ja irgendwie so 5, würde ich sagen, oder so. Ja? Also definitiv noch kein Teilhaber dieses Geschäfts, aber er hat seinen Sohn mit auf dieses Schild geschrieben. Und auch diese Szene ist großartig, wenn er dann irgendwie sieht, nach Hause kommt und er sieht dann dort so in einiger Entfernung, dass sein Sohn da am Boden liegt und der eine von den Jungs kniet daneben. Und er geht erst langsam dahin und dann sinkt halt diese Gewissheit ein, so, oh, und er wird immer schneller. Und und dann kommt es zu dieser Konfrontation mit dem Jungen, der auch am Boden zerstört ist und irgendwie helfen will. Und aber der Vater hat natürlich in dem Moment gar kein Verständnis für ihn. Ja, und kann ich irgendwas tun? Und Lance Henriksen dreht sich nur um und es hat diesen Blick so, dass er ihn am liebsten umbringen will und die Kamera fährt hoch. Zieht so auf und es ist einfach nur ein niederschmetternder Moment, ja, und das ist irgendwie eine Kraft, die der Film in solchen kleinen Sachen entwickelt, die nur ganz wenige von solchen Filmen haben, finde ich, ja, und das, deswegen denke ich, Leute, schaut euch diesen Film an, er ist einfach toll. Auch die Ausleuchtung, das Monster, ja, dieses wunderschöne Set-Design, wenn er das Monster ausgräbt, dass er an so einem komischen Hügel irgendwie liegt. Ja, und man fühlt sich plötzlich wie in so einem Tim Burton-Film so ein bisschen, ja. Sumpffriedhof-Setting, wo dann auch die Kürbisse liegen, die dem Monster den Namen geben, die so um dieses Grab verteilt sind. Ganz toll. Ja. Und aber für Stan Winston war es ja das Regiedebüt, aber ich glaube, er hat danach auch noch was gemacht, aber ich glaube, das war so sein großer Schuss und der ist irgendwie nicht ins Ziel gegangen. Also jedenfalls das, was danach war, war bei weitem nicht mehr so groß, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe.
Ich habe es auch nicht wirklich auf dem Schirm. Wobei ich auch denke, dass er einfach so karrieretechnisch dann auch irgendwie so weit fortgeschritten war, spätestens nachdem er gefühlte 3 bis 10 Oscars abgeräumt hat für Terminator 2 und sowas wie Jurassic Park, dass er dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich die Notwendigkeit hatte, noch vielleicht auch die Zeit, sich auf eigene Regieprojekte zu konzentrieren.
Ja, nee, er hat es.
Was ich schade finde, dann.
Er hat es bestimmt nicht nötig. Ich schaue gerade, er hat danach noch einen Film gemacht im Jahr 1990. A Gnome Named Gnome.
Okay.
Über einen Anthony Michael Hall, der sich wohl mit einem Troll anfreundet, ja. Und danach nur noch einige Videos für Guns N' Roses, You Could Be Mine.
Ja.
Aber es ist ja ein Schicksal, das viele Special Effects Leute getroffen hat, die sich dann auch mal an der Regie versuchen durften. Und bei den meisten ist es fürchterlich in die Binsen gegangen. Und Pumpkinhead ist vielleicht die leuchtende Ausnahme in dem Feld der Tristesse irgendwie. Aber leider ist der Film nicht so aufgenommen worden.
Ja, ein etwas wehmütiges, aber nichtsdestotrotz eben wahres Schlusswort. Und ich danke dir, Olli, dass du die beiden Filme heute Abend mitgebracht hast, die hoffentlich auch die Herzen unserer Hörer erfreuen werden, sofern sie denn noch nicht kennen. Zum Abschluss die Frage natürlich, wo können wir dich finden, wenn wir mehr von dir lesen wollen online?
Man findet mich online fast täglich. Im Moment verläuft es eher schleppend. Ich hatte eine Woche Urlaub. Der Einstieg ist schwer. In dem Blog Remember It For Later. Ich würde vorschlagen, das ist auch der Name, den man sich merkt und einfach bei Google einhackt, weil die Adresse ist nicht so leicht zu merken. Ansonsten immer mal wieder auf critic.de. Man darf mich gerne auf Facebook adden. Ich habe da noch niemanden abgelehnt. Demnächst wieder in einigen Büchern, hoffe ich, die im Umfeld des CineStrange Festivals entstehen. Da kündigen sich für dieses und nächstes Jahr einige spannende Veröffentlichungen an. Im Moment ist da das Buch zu John Badham, glaube ich, in der Fertigstellung begriffen. Und dann kommt bald was über den guten Herrn Fulci, für die ich beide längere Aufsätze geschrieben habe. Und die Reihe wird munter fortgesetzt. Ja, und ansonsten hier und da haben wir mal wieder auf Hard Sensations, mittlerweile eher sporadisch. Aber wie gesagt, wer mich adden möchte auf Facebook, der sei dazu herzlich eingeladen und natürlich darf er auch meinen Blog besuchen. Remember It For Later. Kann man sich gut für später merken.
Ja, ein Schenkelklopfer zum Abschluss. Richtig. Und ich wünsche dir eine gute Nacht.
Wünsche dir auch.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann. Tschüss.
War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.